Volker, du bist verheiratet, hast bereits 3 Kinder, ein Theologiestudium hinter dir, 10 Jahre Bengelhaus, kurzes Hänsel-Intermezzo und 9 Tage. Und jetzt Übergangsdienst Pfarrer in Herrenberg. Das ist ja die Gemeinde oder die Kirche, die auf die Gemeinde zugeht.
So ist es.
Kurze Frage. Was bedeutet dir das oder wie wichtig ist dir das, dass Kirche auf die Gemeinde zugeht?
Also es ist das Entscheidende, worum es auch heute Morgen geht, dass wir uns aufmachen, dass wir nicht eine Kommkirche sind, wo alle nur kommen, sondern dass wir gehen. Wobei, das muss man vielleicht erklären, Herrenberg, wir bewegen uns auf die Menschen zu, das gilt von der Kirche und zwar vom Gebäude. In den letzten 700 Jahren ist die große Herrenberger Stiftskirche 70 Zentimeter ins Tal gerutscht. Also deshalb sagt Herrenberg, eine Kirche, die sich auf die Menschen zubewegt. In 40.000 Jahren sind wir im Tal mit dieser Kirche. Der Berg ist nämlich porös und die ganze Kirche rutscht komplett. Ist somit eigentlich eher eine bedrohliche Ankündigung, dass wir uns auf die Menschen zubewegen. Weil das sind dann ein paar tausend Tonnen Kirche, die da wumm ins Tal runterrutschen. Aber der Rutschfaktor ist relativ langsam, also im Jahr 1 Millimeter.
Diese 40.
Ich hoffe, wir sind schneller, wenn es bei uns darum geht, auf die Menschen zuzugehen.
Genau. Diese 40.000 Jahre, wie viel von denen wirst du noch miterleben in Herrenberg? Weißt du das schon?
So genau weiß man nichts, aber ich werde wahrscheinlich nur bis Sommer dort sein. Das ist Übergangsdienst. Ich habe jetzt die Zeit, mir eine neue Aufgabe zu suchen, also einen neuen Job zu finden in dieser Zeit in Herrenberg.
Jetzt ist ja das erste Wochenende im Jahr 2006. Viele von uns werden sich irgendwas vorgenommen haben. Volker, hast du dir auch irgendwas vorgenommen für das neue Jahr?
Ja, eine Aufgabe zu finden. Also das ist gerade meine Hauptaufgabe im Leben. Aber über das hinaus habe ich mir vorgenommen, durchzubuchstabieren und neu zu begreifen, wo meine allerletzte und tiefste Identität liegt. Was macht mein Leben aus, dass ich nicht bin, was ich tue, sondern neu zu begreifen, dass ich das bin, was er in mich hineingelegt hat, dass er mich liebt. Und das kommt nachher auch nochmal zum Ausdruck.
Jahr 2006, wir alle sind schon ganz gespannt. Und Volker, ich glaube, du auch ganz besonders, weil das natürlich auch dein Hobby mit ist, Fußball und mitzufiebern. Jetzt der ultimative Tipp. Wer wird Fußball-Weltmeister 2006?
Also mit Tipps ist ja immer schwierig. Man hofft natürlich als Deutscher, dass der Klinsy mit seinen Jungs möglichst weit kommt. Aber einen Wunsch, wenn es nicht Deutschland sein soll, ich wünsche mir tatsächlich, obwohl die schon so oft waren, dass es die Brasilianer wieder werden. Weil wenn die Brasilianer Weltmeister werden, dann ist es immer eine spontane Mini-Evangelisation. Und kein Kameramann der Welt und kein Regisseur dieser Welt kann dann am Ende ausblenden, dass die Brasilianer so deutlich machen, wer wirklich der Meister der Welt ist. Und das wäre toll. Das wäre dann so eine kleine, das wäre dann pro Christ weltweit so mit vor 3 Milliarden Menschen. Von daher wünsche ich mir, wenn es nicht der Klinsy und seine Jungs machen, dass es dann die Brasilianer werden.
Ob das die Deutschen auch machen, wenn sie die WM gewinnen? Ja, sind wir gespannt. Noch ein Satz aus deinem Referat, so als Vorgriff.
Es geht nicht darum, dass wir den Kunden als König bedienen, sondern dass wir die Kunde vom König weitersagen.
Wir sind gespannt. Vielen Dank.
Jugendkonferenz Weltmission. Da geht es darum, weiterzusagen. Und das wollte ich schon einmal sagen. Was mich an diesen brasilianischen Kickern fasziniert, ist, dass die einen inneren Überdruck haben, von Jesus weiterzusagen. Die haben ja immer ihre Trikots hochgerissen, ja, früher, als sie es noch durften, und da war dann immer irgend so eine Kurzbotschaft des Evangeliums drauf. Jetzt hat der DFB in seiner Regelungswut verfügt, dass private Werbeanzeigen verboten sind, jetzt dürfen sie es nicht mehr. Aber dieser innere Druck weiter zu sagen, den spüre ich im Neuen Testament. Das sind überall Menschen, die gar nicht anders können, als von Jesus weiter zu sagen. Die Hirten auf dem Feld, die hören die Weihnachtsbotschaft. Die müssen loben und preisen. Die Emmaus-Jünger, denen begegnet der Auferstandene, die können gar nicht anders als zurückzujoggen nach Jerusalem und weiter zu sagen, die ersten Jünger, die stehen vorm Hohen Rat, denen werden Schlag und Strafe angedroht. Und sie sagen, wir können es überhaupt nicht lassen. Wir können das nicht lassen zu sagen von dem, was wir gehört und gesehen haben. Dieser Überdruck, der muss in uns wieder entstehen, dass wir gar nicht anders können. Dass wir gar nicht anders können, als den Menschen in unserer Umgebung, unseren Freunden und Verwandten und wem auch immer, das weiter zu sagen, was wir gehört und gesehen haben. Ich habe euch heute Morgen eine Geschichte ausgesucht, die zu den Schlüsselpassagen der synoptischen oder der Evangelien gehören. Aber gerade diese drei synoptischen Evangelien, die haben eine Mittelpassage, einen Kern, ein Scharnierstück, um das sich alles dreht, wo sich die Dinge entscheiden. Wir befinden uns da an der Wendemarke des Weges Jesu. Vorher hat Jesus Israel gesammelt. Er hat gepredigt in allen Dörfern Galiläas. Hat versucht, Israel zu sammeln und wieder zu seinem Gott zu bringen, dass sie ihn als den Messias anerkennen. Sammlungsbewegung. Diese Sammlungsbewegung kommt in der Mitte dieser Evangelien. Man kann das ziemlich genau durchziehen. Markus 8, das Markus-Evangelium hat 16 Kapitel, in Markus 8 ist es, heute geht es um Matthäus, 28 Kapitel, da ist im Kapitel 16, also auch relativ in der Mitte, da kommt es zu einem Wendepunkt. Und zwar an der Stelle, wo Jesus dann seine Jünger fragt, wer glaubt ihr, dass ich bin? Und dann kommt es zu diesem Bekenntnis, du bist der Messias, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt einsetzen. Ich habe die Verse hier eingeblendet. Wir lesen sie mal zusammen. Sind die Verse unmittelbar nach dieser Geschichte von diesem Petrus-Bekenntnis. Da heißt es, seit der Zeit, also nachdem Petrus Jesus als Messias anerkannt hat, bekannt hat, das beim Namen genannt hat. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten. Und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wie gesagt, Schlüsselpassage. Wendepunkt. An diesen Wendemarken, da wird immer wieder deutlich, wohin die Reise geht. Wohin soll es mit Jesus und seiner Mission gehen? Und wohin soll es nicht gehen? Und das ist auch hier so. Eine Entscheidungssituation der Jünger auf dem Weg mit Jesus. Unmittelbar voraus das Petrusbekenntnis, wo Petrus Jesus als Messias bekannt hat. Und jetzt geht's schnurstracks Richtung Jerusalem. Die Sendung ist vorbei. Jetzt geht es hinauf nach Jerusalem. Jetzt geht's hinauf zur Entscheidung. Jetzt geht's hinauf ins Leiden, zum Kreuz. Jetzt geht's hinauf auch zur Auferstehung. Jetzt führt der Weg nach Jerusalem und jetzt wird's bitter. Jetzt ist die Zeit der Erfolge vorbei. Jetzt ist die Zeit, wo alles zu Jesus hinläuft, vorbei. Sondern jetzt wird's knallhart für die Jünger auch. Und jetzt, dass ich diese Verse, die wir gerade gelesen haben, an diese große Geschichte von dem Bekenntnis des Petrus anschließen, das hat einen ganz tiefen Sinn. Jesus enthüllt hier nicht nur, in welcher Weise er der Messias ist und in welcher Weise er es nicht ist, sondern auch, was es heißt, Nachfolger Jesu Christi zu sein. Ich habe drei Punkte. Erstens, der Weg Jesu. Es ist nicht der Königsweg, sondern der Kreuzesweg. Nicht Königsweg, sondern Kreuzesweg. Ich will nochmal diese erste Szene genau angucken, die wir gelesen haben. Eine der erstaunlichsten Szenen des Neuen Testaments überhaupt. Dieser rapide Stimmungsumschwung im Verhältnis zwischen Petrus und Jesus. In der Szene vorher, in der Geschichte vorher, da fragt Jesus, wer glaubt ihr, dass ich bin? Und dann sagt Petrus stellvertretend für den ganzen Club, ich glaube, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja? Ein Herz und eine Seele, große Stille, große Ehrfurcht, toll. Und jetzt wenige Verse später, da kommt es dann, also das ist dieses Bekenntnis und Jesus bestätigt es, jawohl, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und jetzt kommt es wenige Verse später zu dieser knallharten Auseinandersetzung zwischen Jesus und seinem Chefjünger. Jesus hatte den zum Felsen bestimmt, auf den er seine Gemeinde bauen will, ein paar Verse vorher. Und jetzt das. Da redet Jesus über sein bevorstehendes Leiden, er redet über Verrat und Tod, er redet über Auferstehung. Und niemand anders als Petrus, der eben noch das auf den Punkt gebracht hat, der fällt ihm jetzt ins Wort, der fährt ihn geradezu an. Gott bewahre, das widerfahre dir nur nicht. Und dann kommt es zu diesem scharfen Verweis und es gibt in der ganzen Bibel kein schärferes Wort, das Gott oder Jesus an einen Menschen adressiert. Kein schärferes Wort. Und ausgerechnet dieses Wort gilt an den künftigen Chef der Gemeinde. Geh weg von mir, Satan. Entschuldigung. Geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Wir stehen da vor einem Rätsel. Und dieses Rätsel löst sich erst, wenn wir verstehen, was Petrus eigentlich bekannt hat, als er Jesus als den Messias bekannt hat. Der verstand unter dem Wort, unter diesem Begriff Messias etwas ganz anderes, als Jesus selber drunter verstanden hat. Für diesen Petrus war Messias ein politischer Titel, ein politisches Wort. Der Messias war für ihn ein irdischer König, der mit irdischer Macht, mit irdischer Gewalt den Thron erobert und dann mit irdischer Gewalt regiert. Und in diesem Bild von seinem Messias, da hatte Leiden, Tod keinen Platz mehr. Da hatte das Sterben keinen Platz mehr. Das passte nicht in dieses Bild rein. Und wir merken, wenn wir mal die Geschichte nachlesen, dass Petrus bis in die Nacht von Gethsemane, eigentlich bis Ostern, nicht begriffen hat, in welcher Weise sein Herr Jesus wirklich Messias war, sein wollte und sein musste. Petrus verband mit diesem Bekenntnis durch und durch irdische Hoffnungen, sehr menschliche Hoffnungen, Geltungsansprüche, Geltungsbedürfnisse, das ist alles, was wir auch haben. Das hatte dieser Petrus auch und er hat es auf Jesus projiziert. Du musst diese Wünsche erfüllen, du musst dieses Bild erfüllen. Er sah Jesus in Jerusalem auf dem Thron erhöht, nicht am Kreuz. Er sah Jesus als Sieger, nicht als Opfer. Und das, was Jesus hier angekündigt hat, das hatte in seinen Vorstellungen, in seinen Wünschen, in seinen Erwartungen keinen Platz. Deshalb diese heftige Reaktion. Und auch die nicht weniger heftige Reaktion Jesu, die verstehen wir erst, wenn wir begreifen, dass Jesus in dieser Szene selber ein angefochtener Mensch war. Selber in einer tiefen Versuchung stand. Jesus war nicht abgehoben, der Menschensohn. Jesus war nicht abgehoben, der Sohn Gottes, der nichts tangiert hätte. Nein, Jesus hat erstens gelitten am Kreuz. Jesus konnte traurig sein und Jesus konnte angefochten sein. Und Jesus wusste, mein Weg geht jetzt hinauf nach Jerusalem. Und er war hier zutiefst angefochten. Es war die letzte Chance für ihn, zu fliehen, sich dem Leiden zu entziehen. Es war die letzte Chance zu gehen, in heidnisches Land auszuweichen und sich all dem, was jetzt kommen würde und kommen sollte und kommen musste, zu entziehen. Jesus war angefochten. Und deshalb war Petrus in dieser Situation für ihn ein Teufel. Ein teuflischer Versucher, der ihn von seiner eigentlichen Sendung abziehen sollte. Hinter dem Entschluss, hinauf nach Jerusalem ins Leiden zu gehen, steht eine Gehorsamsentscheidung des Sohnes. Jesus hat hier in großem Gehorsam gegenüber seinem himmlischen Vater entschieden, ich gehe diesen Weg, weil es mein Weg ist, weil es der Weg des Messias ist, weil es der einzige Weg ist, um diese Welt zu retten von ihrer Schuld. Es geht hier wirklich um Heil und Verlorenheit der ganzen Welt. Es geht hier um die Entscheidung, erfülle ich meine Sendung oder weiche ich ihr aus? Wir merken in dieser Szene aber auch, wie wichtig es ist, dass wir Jesus richtig verkündigen. Wir können auf eine theologisch klare und eindeutige Lehre von Jesus Christus nicht verzichten, weil wir sonst automatisch, und das merken wir in dieser Geschichte, weil wir sonst automatisch das Wesen der Nachfolge aus den Augen verlieren. Petrus hatte ein halbrichtiges Bild von Jesus. Er war der Messias, aber nicht so, wie er sich's vorstellte. Aber wisst ihr, halbe Wahrheiten sind in der Theologie immer ganze Lügen. Halbe Wahrheiten sind in der Theologie immer ganze Lügen. Er ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber jetzt geht's um die Frage, wie ist er das? Und wie sollen wir es verstehen? Wie sollen wir ihm dann aber auch nachfolgen? Eben nicht in der Weise, wie es die Juden damals verstanden haben, sondern seine Wahrheit, seine Identität als Messias ist eine ganz andere. Sein Weg ist der des Opferlamms. Und seine Erhöhung, die führt nicht auf den Thron, sondern zum Kreuz. Und sein Sieg, sein allerletzter Sieg, vollzieht sich in der tiefsten Schande. Mit halben Wahrheiten wird die praktische Nachfolge zur ganzen Lüge. Das wird bei Petrus hier sehr deutlich. Das geschehe dir nur nicht. Fällt dir Jesus in den Arm. Das war nicht göttlich, sondern das war in dieser Situation ganz menschlich. Nun war es nicht mehr halbrichtig wie das Messiasbekenntnis, sondern jetzt war es auf einmal ganz falsch. Bitte nehmt das eine mit. Für eure Gemeindearbeit, für eure Jugendarbeit ist eine gute biblische Arbeit unverzichtbar. Völlig unverzichtbar. Wir dürfen um der Menschen willen nicht auf eine biblische Schulung verzichten, weil halbe Wahrheiten, halb gelerntes Jesuswissen nicht reichen, weil wir mit halben Wahrheiten den Weg nicht finden. Was unser Weg ist, das ergibt sich immer aus dem Weg Jesu. Wir werden Jesus nur dann richtig nachfolgen, wenn wir ihn richtig verstehen. Das Wesen der Nachfolge ist immer eine Folge unserer Lehre von Jesus. Wenn die richtig ist, dann wird auch die Nachfolge richtig werden. Aber wenn sie nur halbrichtig ist, wird die Nachfolge nicht halbrichtig, sondern ganz falsch. Ein zweiter Punkt, die Nachfolge der Jünger. Nicht geben, sondern hingeben. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Ich glaube, dass wir hier an einem Schlüsselvers unserer gegenwärtigen Gemeindearbeit, unserer gegenwärtigen Jugendarbeit stehen. Ich will es an dieser Geschichte, an einer anderen Geschichte erklären. Aus dem Mittelalter. Genauer gesagt, aus der Renaissancezeit ist uns eine Geschichte überliefert. Damals machte in Rom gerade der junge Bildhauer Michelangelo seine Lehre, seine Ausbildung, und er machte sie bei dem damals sehr berühmten Bildhauer Romano. Romano war der Lehrer, Michelangelo war der Schüler. Und nun war es so, dass es sich schon abzeichnete, dass dieser Michelangelo ein Jahrhundertgenie werden würde. Vielleicht ein Jahrtausendgenie, der wie kein zweiter mit Marmor und mit Farbe umgehen konnte. Und jetzt wird erzählt, wie Michelangelo eines Tages dabei war, eine riesige Marmorstatue aus einem riesigen Marmorblock herauszuklopfen. Man konnte schon deutlich die Konturen sehen, die Fertigstellung würde nicht mehr lange dauern. Und während der Michelangelo auf seiner Leiter stand und an seiner Statue herumklopfte, kam sein Lehrer Romano herein. Der stellte sich hin, guckte sich das Ganze 10 Minuten an, lief mal um diesen Marmorblock rum und sagte dann, Michelangelo, komm bitte mal runter von der Leiter. Michelangelo kommt von der Leiter runter, stolz geschwellter Brust, er kriegt jetzt bestimmt ein Lob von seinem Lehrer. Dann nimmt dieser Romano einen riesigen Steinhammer und klopft diese halbfertige Marmorstatue in 1000 Einzelteile. Dem Michelangelo hängt der Kiefer am Schnürsenkel. Und als er sich dann nach einigen Minuten wieder gefasst hatte, da fragt er dann, Romano, warum hast du das getan? Und dann antwortet der Romano mit diesem Satz, den ich über dieses Thema heute Morgen geschrieben habe, über diese Bibelarbeit, Michelangelo, Begabung ist billig, Hingabe ist kostbar. Begabung ist billig, Hingabe ist kostbar. Der Romano, sein Lehrer, hatte gesehen, der Mann ist begabt. Begabt wie kein zweiter. Begabt vielleicht, wie es noch nie einer war, im Umgang mit Marmor, mit Stein und mit Farbe. Und er wollte ihm eines deutlich machen. Begabung reicht nicht. Was ein Kunstwerk kostbar macht, ist die Hingabe. Und wer mal in Rom war, ich weiß nicht, ob ihr mal die Chance hattet, die Gelegenheit hattet, und mal die Fresken in der Sixtinischen Kapelle angesehen hat, oder die Kunstwerke dieses Michelangelo, die da sonst noch rumstehen, der weiß, dass der Michelangelo diese Lektion begriffen hat. In diesen Werken steckt nicht nur Begabung drin, das auch, endlose Begabung. In diesen Werken, und das macht sie kostbar, da steckt Hingabe drin. Nur was aus Hingabe erwächst, hat Bestand. Warum bringe ich diese Geschichte und dieses Zitat in Verbindung mit dem Wort Nachfolge, mit dem Thema Nachfolge? Ich glaube, dass wir alle miteinander, mich eingeschlossen, immer und immer und immer wieder in der gleichen Gefahr stehen, dass wir Gott unsere Hingabe geben, dass wir Gott unsere Begabungen geben, Entschuldigung, dass wir Gott nur unsere Begabungen geben, aber nicht unsere Hingabe. Dass wir denken, wow, ich gebe Gott meine Gaben, die kann er haben und die sind ja so toll. Aber das muss dann auch reichen. Wir machen ja heute viele Gabentests und wir forschen ganz intensiv nach unseren Begabungen, auch den geistlichen Gaben. Das ist ja alles gar nicht so falsch. Da steckt ja auch manchmal eine gewisse Unsicherheit drin. Was ist eigentlich meine Identität? Was kann ich richtig gut? Wer bin ich eigentlich? Und was kann ich nicht? Da geht es auch manchmal ein bisschen um unser angekratztes Selbstwertgefühl. Und es ist ganz bestimmt gut, wenn man sich immer mal wieder die Frage stellt, was kann ich und was kann ich nicht? Und wenn es um die Mitarbeit in der Gemeinde geht, dann wünschen wir uns, dass die richtigen Leute an den richtigen Platz kommen, auch ganz wichtig. Es ist immer schwierig, wenn der Chorleiter keine Noten kann und wenn er völlig unmusikalisch ist. Es ist schwierig, wenn der Kassierer keine Ahnung von Geld hat oder wenn er keine zählen kann oder nicht mit Zahlen umgehen kann. Es ist immer schwierig, wenn einer eine Aufgabe hat, die er nicht kann. Habt ihr selber erlebt, 9 Tage in der Firma, um dann zu begreifen, dass ich das gar nicht kann. Und ich habe dann sehr schnell auch die Konsequenzen gezogen, bevor andere drunter leiden. Wer mal erlebt hat, wie ein Mitarbeiter einen Dienst blockiert, für den er keine Begabung hat, der würde sicherlich ganz schnell befürworten, dass wir auf unsere Gaben achten, Begabungen prüfen und dann auch nach der richtigen Platzanweisung fragen. Aber Begabung ist dennoch nicht das Entscheidende im Reich Gottes. Begabung ist nicht das Entscheidende im Reich Gottes. Das zur Verfügung stellen von Begabungen wird keine Frucht bringen, wenn wir Gott nur unsere Gaben geben, aber ihm unsere Hingabe vorenthalten. Was ist Hingabe? Hingabe bedeutet nicht von vornherein, dass wir Märtyrer werden sollen oder müssen. Hingabe bedeutet auch nicht, dass ich meine Identität und meine Geschöpflichkeit, so wie mich Gott geschaffen hat, dass ich das verleugnen muss. Hingabe bedeutet erst recht nicht, dass ich meine Kräfte verheizen muss im Dienst für Jesus. Nein, das wäre ein Missverständnis von Hingabe. Hingabe heißt, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand, Willen und Verlangen. Das ist, worauf es ankommt. Es gibt am Ende des Johannesevangeliums eine sehr bewegende Szene, wo das nochmal deutlich wird. Da geht es um die Erneuerung der Berufung des Petrus. Der Petrus, der von Jesus zum Felsen der Gemeinde berufen wird. Der Petrus, der dieses große Bekenntnis spricht. Der Petrus, der hier so weit weg ist von seinem Herrn. Der Petrus, der dann seinen Herrn verleugnet, 3-mal. Der in seinem falschen Messiasbild gescheitert ist. Und jetzt beruft ihn Petrus am Ende des Johannesevangeliums nochmal neu. Und es ist unglaublich interessant. Es spielt sich ab am See Genezareth. Je Petrus war wieder fischen, wieder eine sinnlose Nacht, nochmal schickt sie ein Fremder am Ufer raus, nochmal sind die Netze wie bei der Berufung des Petrus am Anfang zum Bersten voll und wieder steht Jesus am Ufer. Und dann kommt es zu diesem bewegenden Dialog, wo dieser Petrus nochmal neu berufen wird. Und es ist jetzt unglaublich interessant, mal genau hinzuhören, was Jesus von Petrus wissen will. Was will Jesus von Petrus wissen? Jesus fragt ihn nicht, welche Begabungen bringst du mit? Er fragt nicht, Petrus, wie belastbar bist du, physisch und psychisch? Er fragt auch nicht, Petrus, welche Opfer bist du bereit zu bringen? Er fragt nicht, Petrus, welche Zukunftsvisionen hast du denn für meine Gemeinde, ob wir das nochmal prüfen können mit Fels der Gemeinde? Jesus fragt das alles nicht. Jesus fragt ihn nur einen Satz. Mit 4 Worten. Hast du mich lieb? Und er fragt es nicht nur einmal, er fragt es nochmal, hast du mich lieb? Und er fragt es nochmal, hast du mich lieb? Dreimal die gleiche Frage. Das heißt, Jesus fragt ihn, willst du wieder in einer Gemeinschaft mit mir leben? Willst du deine Berufung wieder annehmen? Etwas anderes will Jesus von Petrus überhaupt nicht wissen. Seht ihr, an dieser Stelle, da wird deutlich, was unsere Berufung ist. An dieser Stelle wird deutlich, was Hingabe ist. Die Berufung ist die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und Menschen. Berufen wird man nicht in einen bestimmten Dienst, dass man irgendwo in den Dschungel nach Papua-Neuguinea oder in die Höhen von Tadschikistan oder sonst wo geht, sondern berufen wird man immer nur zur Gemeinschaft des Sohnes Jesus Christus. Anders ausgedrückt, man wird berufen, eigentlich Christ zu sein. Und diese Berufung, die können wir in jeder Lebenssituation leben. Es gibt keiner, der heute Morgen sagen könnte, wow, ich sitze hier in einer ziemlich beklommenen Situation, ich kann meine Berufung nicht leben. Nein, deine Berufung zu Jesus Christus kannst du in allen Umständen leben, die es gibt in deinem Leben und die es gibt auf dieser Welt. Die Berufung können wir immer leben. Wir sind nicht in eine ganz konkrete Aufgabe berufen, sondern zur Gemeinschaft mit Jesus. Das ist die Grundberufung. Und von dieser Berufung, da können wir jetzt und da müssen wir jetzt auch die Sendung unterscheiden. Gott ruft immer zuerst in die Gemeinschaft mit ihm. Das ist Hingabe. Ich gebe mich der Gemeinschaft mit Jesus Christus hin. Und dann sendet er euch und mich in eine ganz bestimmte Aufgabe. Und es ist ganz entscheidend wichtig, die Berufung von der Sendung auseinanderzuhalten. Nicht zu trennen, aber auseinanderzuhalten. Warum? Deine Hingabe, die muss ich immer auf deine Berufung beziehen, nämlich in einer Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Und aus dieser Berufung, aus dieser Gemeinschaft ergibt sich deine Identität, nicht aus deiner Aufgabe. Du bist nicht, was du tust. Und ich bin momentan dabei, das in meinem Leben ganz neu wieder durchzubuchstabieren. Du bist nicht und ich bin nicht, was ich tue. Wir sind nicht, was wir tun. Das ist nicht unsere Identität, dass wir erfolgreich sind oder dass wir viel Frucht bringen oder sonst was, sondern unsere Identität ist, dass wir geliebte Kinder des himmlischen Vaters sind. Wir sind, weil er uns liebt, weil er uns ruft mit seinem Ruf in die Gemeinschaft. Deshalb sind wir. Und das ist deine und meine aller tiefste Identität. Deshalb ist völlig nebensächlich, wie viel Erfolg du hast in deinem Dienst für Jesus. Der kann ausbleiben. Und wenn wir, versteht ihr, wenn wir uns über unsere Aufgabe definieren und die Aufgabe mal weg ist, dann sind wir nichts. Und dann ist die Krise da. Wenn wir uns aber über die Liebe Gottes, die Jesus in unser Leben hineinfließen lässt, definieren, dann sind wir etwas, egal wie erfolgreich oder nicht erfolgreich wir sind, wie erfolglos wir sind, dann bleibt das. Entscheidend ist nicht, dass du beliebt wirst über dein Aussehen, deinen Erfolg, deine Zeugnisse, was weiß ich, sondern dass du geliebt bist. Bestimme deine Identität niemals über deine Aufgabe, deinen Erfolg oder deine Beliebtheit, sondern einzig und allein über dein Geliebtsein. Du bist berufen zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist der Kern. Und von diesem Kern muss alles andere ausgehen. Und Nachfolge heißt deshalb zunächst einmal ganz schlicht Hingabe an Jesus Christus, in einer Gemeinschaft mit ihm leben. Die Beziehung mit ihm, die Beziehung zu ihm ist das alles Entscheidende. Deshalb diese Frage an Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Nicht welche Visionen hast du, nicht welche Begabung, nicht welche Opferbereitschaft, nicht welche Kompetenzen und was weiß ich. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Darauf kommt es an. Und in dieser Gemeinschaft, da kann es dann sein und da wird es dann so sein, dass Jesus dich mitnimmt auf seinem Weg. Und das ist nicht der Königsweg, sondern der Kreuzesweg. Das heißt nun aber auch wieder nicht, dass du unbedingt ein Märtyrer werden musst. Im Gegenteil, Märtyrer, Menschen, die unbedingt Märtyrer werden wollen, das sind in der Regel sehr schwierige Menschen. Die kann man in der Gemeinde nicht gebrauchen. Wer unbedingt Märtyrer werden will, der soll es werden, aber nicht in der Gemeinde. Verschont die Gemeinde dann. Das sind in der Regel sehr schwierige Menschen. Martin Luther hat zu unserer Stelle mal Folgendes gesagt. Da ging es dann um diese mittelalterliche Leidensgerechtigkeit. Der mittelalterliche Mensch, der wollte unbedingt leiden, weil er dachte, je mehr ich leide, umso mehr gefalle ich Gott. Und Martin Luther sagte dann, nicht das Werk, das du erwählest, nicht das Leiden, das du erdenkest, sondern dass dir wieder dein Erwählen, Denken und Begehren zukommt. Da ist's, da folge, da rufe ich, da sei Schüler, da ist es Zeit, dein Meister ist da gekommen. Such dir nicht dein Martyrium selber aus, sondern folge Jesus danach, wo er dich reinstellt. Und wenn er dich jetzt in eine Familie gestellt hat, die Multimillionäre sind, folge Jesus als Multimillionär nach. Wenn Jesus dir mal ein Milliardenerbe schenkt, nimm dein Kreuz auf dich und trage dieses Milliardenerbe. Es ist ein erhebliches Ding, das zu schultern und das zu tragen. Und wenn Jesus dich kerngesund hierher gesetzt hat, dann nimm es an als von Gott gegeben. Und wenn er dich krank hierher gesetzt hat, dann nimm dieses Kreuz auch auf dich. Das heißt nicht, dass du nicht zum Arzt gehen darfst. Aber nimm die Dinge an, wie Jesus dir sie schenkt. Nimm die Dinge an, wie Jesus dir sie schenkt. So rum. Deutsche Sprache, ja. Nimm's an, was Jesus dir auflädt und such's dir nicht selber aus. Selbstverleugnung ist auch etwas völlig anderes als Selbstverneinung. Das ist eine riesige Unterscheidung, an der wir oft scheitern, an der wir uns oft schwer tun. Selbstverleugnung ist nicht immer der Weg des größten Widerstands, nicht immer der Weg der größten Qualen, nicht immer der Weg der größten Armut, nein. Sondern Selbstverleugnung ist schlicht und einfach der Weg der Liebe zu Jesus. Hast du mich lieb? Die Liebe zu ihm, die seinen Wünschen und seinen Plänen Vorfahrt gibt vor meinen Wünschen und vor meinen Plänen. Weil ich ihn lieb habe, gebe ich Jesus das letzte Wort. Aber er hat das letzte Wort und nicht ich. Ich darf nicht sagen, ich will den Weg des größten Widerstands, der größten Qualen, der größten Leiden gehen. Nein, ich muss den Weg Jesu gehen. Hast du mich lieb? Jesus sagt mal, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Der wird mein Wort halten. Und wer mich nicht liebt, der hält mein Wort nicht. Da merkt ihr an dieser Geschichte, dass Liebe in der Bibel gar keine Frage des Gefühls ist, sondern des Gehorsams. Zuerst kommt der Gehorsam. Ich gehe Jesus nach, ich folge ihm nach. Dann werden sich möglicherweise auch Gefühle einstellen. Aber Liebe ist gar keine Frage des Gefühls zuallererst, sondern eine Frage des Gehorsams. Wer Jesus liebt, der folgt ihm nach, der hält sein Wort. Was bedeutet das jetzt für unser Zeugnis, für unser Weitersagen gegenüber unseren Freunden, Klassenkameraden, Arbeitskollegen und so weiter? Wozu ladet ihr eure Freunde ein? Und damit bin ich beim dritten, unsere Botschaft. Nicht der Kunde ist König, sondern die Kunde vom König. Ich bin oft eingeladen bei Jugendgottesdiensten, bei Evangelisationen und ich bin immer wieder begeistert, total begeistert, wenn ich erlebe, wie kreativ und wie liebevoll und wie engagiert, wie hingebungsvoll junge Menschen und ältere Menschen auch eine Evangelisation vorbereiten, einen Jugendgottesdienst vorbereiten. Fantastisch. Ich bin beeindruckt, welche gewaltige Mühe und auch welche Liebe da drin steckt. Da steckt eine riesige Sehnsucht drin, es den eigenen Freunden so leicht wie möglich zu machen, in die Nachfolge Jesu zu kommen. Die Sache mit Jesus so attraktiv und so anziehend zu machen, wie nur irgend möglich, das berührt mich. Und dann singen und predigen wir von Jesus, dass er der Tollste und der Beste und der Allergrößte ist, und das ist ja auch gar nicht falsch. Die Frage ist nur, ist es auch ganz richtig? Ich frage mich manchmal, ob wir nicht eine unabsichtliche Botschaft mittransportieren mit diesen Dingen, dass wir unter der Hand noch einen anderen Jesus verkündigen. Ich will es dir erklären. Was für ein Bild von Christsein vermitteln wir dabei? Was sollen die Menschen eigentlich konkret werden, wenn sie Christen werden, wenn wir Jesus so verkündigen? Was passiert, wenn wir unsere Freunde und Kollegen wie Kunden behandeln, die auf ein möglichst attraktives Angebot eingehen sollen? Es passiert Folgendes. Wenn ich meine Freunde wie Kunden zu Jesus einlade, dann werden die sich auch so verhalten. Dann werden die sich irgendwann auch wie Kunden benehmen. Wenn wir in unseren Gemeinden, Jugendkreisen, in unserer Jugendarbeit, wenn wir in der weltweiten Mission Menschen wie Kunden ansprechen,
dann werden sie sich auch so benehmen. Wie verhält sich ein Kunde? Das kennt ihr doch. Wir sind doch alle Tage, jeden Tag irgendwo irgendwie Kunde. Und als Kunde versuche ich doch möglichst viel zu bekommen und dafür möglichst wenig zu geben, zu zahlen. Geiz ist geil, ja. Das ist professionelles Kundenverhalten. Das haben wir uns alle schon verinnerlicht. Möglichst viel für möglichst wenig. Nur, das ist das genaue Gegenteil von dem, was Jesus eigentlich wollte. Jesus will meine Hingabe. Er will meine Liebe. Jesus will mein Leben. Das will Jesus. Das ist Nachfolge. Und was hat er zu bieten? Er hat sein Kreuz zu bieten. Er hat den Spott der Welt zu bieten und manchmal sogar die Verfolgung und den Hass der Welt. Es ist für mich überhaupt kein Wunder, dass das Evangelium bei den ersten Hörern als kompletter Schwachsinn verstanden wurde. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, ein Blödsinn, ein Schwachsinn, ein Irrsinn. Denen, die verloren gehen, schreit Paulus. Das war seine alltägliche Erfahrung. Kann man gut nachvollziehen. Wer soll eigentlich auf so ein absolut hirnrissiges und verrücktes Geschäft eingehen? Was sagte denn Jesus zu den Menschen? Was sagte uns? Jesus sagt nicht, hey Leute, heute Abend eine mega coole Party, das Event des Jahres und kommt doch mal vorbei, wenn er gerade mal zufällig vorbeikommt und gerade mal zufällig Lust habt, ganz unverbindlich, nur wenn ihr nichts Besseres vorhabt, ganz easy, ganz cool, auf alle Fälle, aber mega toll und wenn es dir gefällt, dann kannst du ja auch mal länger bleiben. Nein, Jesus sagt es nicht. Jesus sagt, komm, steh auf, nimm dein Kreuz und folge mir nach. Und das Verrückte geschieht. Das Verrückte, Irrsinnige und Schwachsinnige in den Augen dieser Welt geschieht, dass bis auf diesen Tag Millionen und Abermillionen von Menschen diesen Ruf hören und ihm gefolgt sind. Angefangen bei Petrus, Johannes, Paulus und all den anderen. Und warum machen die das? Warum gehen die auf dieses verrückte Angebot ein? Weil sie bei Jesus eine Liebe erfahren, wie sonst nirgends auf dieser Welt. Also hat Gott die Welt geliebt, dich und mich persönlich, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit wir nicht verloren gehen. Gott hat mir seine Liebe bewiesen, als ich noch gar nichts von ihm wissen wollte. Und diese Liebe, die provoziert uns jetzt zurückzulieben. Was Jesus so ansehend macht, ist nicht der Unterhaltungswert unserer Gottesdienste. Nichts gegen gut gemachte Gottesdienste, bitte nicht falsch verstehen. Es ist nicht der Kuschelfaktor unserer Jugendkreise. Bitte nichts gegen freundliche, warme Atmosphäre im Jugendkreis. Aber was Jesus ansehend macht, ist seine Liebe. Ist seine Liebe. Und wer erlebt hat, dass er geliebt wird, der fängt an zurückzulieben. Und wer zurückliebt, der kann und der wird nicht mehr unverbindlich bleiben. Der wird Jesus nicht nur seine Begabungen geben, sondern seine Hingabe. Wer die Liebe Jesu erfahren hat, der wird Jesus nicht nur einen Teil seines Geldes, einen Teil seiner Zeit, einen Teil seiner Kraft, einen Teil seiner Zukunft, eben so ein bisschen von allem geben, sondern der wird ihm seine Liebe und damit sein Leben geben. Das ist Hingabe. Das heißt Nachfolge. Jetzt sitzt vielleicht die eine oder der andere da und rechnet sich das durch, ob sich das lohnt, ob es das wirklich bringt. Und im Hinterkopf immer das Mediamarktprinzip, ich bin doch nicht blöd. Professionelles Kundenverhalten. Wisst ihr, für diese Frage muss man sich nicht schämen. Die Jünger Jesu haben sich diese Frage auch gestellt. Ich bin doch nicht blöd. Lohnt sich das? Aber in der letzten Nacht vor seinem Tod, da hat Jesus seinen Jüngern eine Frage gestellt. Und er sagte, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche, ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Habt ihr da je Mangel gehabt? Und die Jünger antworteten, niemals. Seht ihr, so wird es bei uns auch sein, bei euch und bei mir. Jesus wird uns mal im Himmel empfangen mit dieser Frage. Und wie war's? Wie war's? Als ihr euer Leben hergegeben habt, um meinetwillen, habt ihr da je Mangel gehabt? So, und jetzt? Es werden wir vielleicht nicht spontan schreien, niemals, sondern wir werden vielleicht einige Sekunden brauchen. Wir werden vielleicht einige Sekunden brauchen, in denen uns manche Entbehrungen durch den Kopf gehen, manches, auf das wir verzichtet haben, manche harten Wege einfallen, mancher Spott, den wir erlitten haben in dieser Welt, der uns wehgetan hat, manches, was wir verloren haben, was wehgetan hat. Manche Tränen, die wir um seinetwillen vergossen haben. Wir werden vielleicht ein paar Sekunden nachdenken müssen. Aber dann werden uns die anderen Dinge kommen, was wir gewonnen haben in diesem Leben. Dieser Friede, der in uns eingezogen ist. Diese Geborgenheit, die man nur erlebt, wenn man in einer Gemeinschaft mit Jesus Christus ist. Diese riesige Freiheit, wenn die Last der Schuld weggenommen ist. All das wird uns dann auch einfallen. Und dann werden wir auch sagen, niemals, niemals Mangel gehabt. Zum Schluss ein Wort von Jim Elliot. Jim Elliot war ein junger Missionar, der mit 29 Jahren in den Amazonas-Dschungel gezogen ist, um dann den Auka-Indianern im Amazonas-Dschungel das Evangelium zu verkündigen. Und er wurde von diesen Indianern, denen er die gute Nachricht sagen wollte, ermordet, mit 29 Jahren. In einem Brief wenige Monate vorher an seine junge Frau hat er wenige Monate vor seinem Tod diesen Satz geschrieben. Der ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu bekommen, was er nicht mehr verlieren kann. Ich danke euch fürs Zuhören. Amen. Lasst uns noch beten miteinander. Herr Jesus, du hast dein Leben für uns hingegeben. Du hast dich uns hingegeben in großer Liebe. Und nun erwartest du keine Wunderdinge von uns. Nun erwartest du keine unendlichen Kompetenzen, keine großen Zukunftsvisionen. Du erwartest von uns nicht viel und doch erwartest du Unendliches. Hast du mich lieb? Herr Jesus, ich bin berührt von dieser Frage. Du fragst nach unserem Herzen. Und wir tun uns oft schwer mit unserem Herzen. Wir ringen oft mit unserem Herzen, in unserem Herzen mit dir. Ich möchte dich bitten, dass du unser Herz eroberst, es zu dir ziehst und dass du uns mehr und mehr zur Liebe befähigst, zu dir und zu den Menschen, die du uns vor die Füße stellst. Herr Jesus, gib uns wieder ein klares Bild von dir, von dem, wer du bist und von dem, wie wir dir nachfolgen sollen. Und gib uns ein klares Bild von den Menschen, denen wir deine gute Nachricht sagen sollen. Gib uns den Mut, sie nicht als Kunden zu behandeln, sondern ihnen die ganze Herausforderung deines Evangeliums zuzumuten. Komm und folge mir nach. Und gib uns den Glauben zu glauben, dass das genügt und dass diese verrückte Botschaft deines Evangeliums auch heute noch Menschen berührt. Hilf uns, dass wir nicht auf unsere Kraft, auf unsere Klugheit, auf unsere Formulierungskunst vertrauen, sondern auf deinen guten Geist, der allein Menschen bewegen kann, verändern kann, umkehren kann. Ich danke dir morgen, an diesem Morgen, dafür, dass du unter uns bist. Und nun geh du mit uns auch in diesen Tag und geh mit uns in die kommende Woche und in dieses Jahr, dass wir leben, was wir glauben. Deinem Namen. Amen.
Jugendmissionskonferenz. Da steckt das Wort mit drin, Mission. Und wir werden jetzt zwei Schlaglichter hören aus der Mission. Direkt. Zuerst Luis Triullo und dann noch die Silvia Fickels.
Ja, guten Tag. Ich heiße Luis Trujillo. Ich komme aus Ecuador. Ich bin in Ecuador geboren und aufgewachsen. Ich bin verheiratet mit Ute Hermstrüber, eine DMG-Missionarin. Gott hat uns drei gesunde Tochter geschenkt gegeben, worüber wir sind Gott sehr dankbar. Ich komme aus Ecuador, wo Jim Elliot arbeitete. Ich wusste nicht, dass ich einmal Missionar werde. Weiß jemand von euch, ob Eltern oder andere Freunde beten, dass du ganz Gott dienen möchtest? Ich weiß, dass meine Mutter für ihre 6 Söhne betete, dass wir ihre 6 Söhne Gott dienen sollen. Gott hörte das Gebet meiner Mutter und ich bin sehr dankbar mit meiner Mutter, dass sie für uns gebetet hat. Alle in meiner Familie sind gläubig. Jeder hat eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Der Älteste ist Pastor. Ich habe andere Brüder, die auch Missionar ist. Ich bin Missionar und so weiter. Doch nun von Anfang an. In einer Kinderfreizeit akzeptierten drei meiner Brüder und ich Jesus Christus als unser persönlichen Erretter. Jesus ist in mein Herz. Als Jugendliche nahm ich an missionarische Einsätzen teil, bei der Indianer im Urwald, so auch bei evangelistischen Veranstaltungen in der Stadt. Oft hörte ich den Ruf des Herrn in den vollzeitlichen Dienst. Lange antwortete ich nicht, denn der Besitzer meines Lebens war immer noch ich. Jesus war zwar mein Erretter, aber nicht mein Herr. Nach einer schwierigen Zeit in meinem Leben und meiner Familie betete ich endlich: Nimm, o Gott, meine Leben in deine Hände. Aber bitte, bitte, sage mir laut und klar, was du möchtest, dass ich tue. Ich möchte eine Beziehung mit dir, du als Herr in meinem Leben. Nicht nur als Erretter, sondern auch als Herr. Ja? Durch Bibelvers, Lieder und durch Menschen hörte ich den Ruf des Herrn in den vollzeitlichen Dienst. Ungefähr einen Monat später lernte ich die Missionarin Ute Hermströber kennen. Sie machte gerade ihr spanisches Studium in Ecuador. Ute sagte zu mir: Luis, nur wenn du, unabhängig von mir, den Ruf in die Mission hast, können wir vielleicht eine Freundschaft beginnen. Denn ich bin Missionarin und ich lasse die Missionsarbeit für dich nicht. Wenn ja, dann heißt für dich, eine Bibelausbildung zu machen, Gemeindepraktikum, Deutsch lernen, Englisch lernen, Ecuador verlassen, um Deutschland mit eurer komplizierten Kultur kennenzulernen, Kandidaten sein bei der Deutschen Missionsgemeinschaft, Freundeskreis aufbauen und so weiter. Als ich meine Frau hörte, was sie mir gesagt hat, habe ich gedacht: Mensch, Luis, dein Gebet ist erhört, wie du gebetet hast. Nimm, oh Gott, meine Liebe in deine Hände. Aber bitte, sage mir laut und klar, was du möchtest, was ich tue. Und mehr laut und klar gibt es das nicht. Ja. In Ecuador absolvierte ich die Bibelschule, parallel machte ich ein Gemeindepraktikum und dann ging es alleine nach Deutschland, um Deutsch zu lernen. Kandidatenzeit bei der Deutschen Missionsgemeinschaft, Freundeskreis aufbauen und so weiter. Vielleicht klingt alles sehr schön, aber das hat gekostet. Das hat echt gekostet. Aber das lohnte sich. Denn es gibt nichts, was wir mit dem Abenteuer messen können, ein Instrument Gottes zu sein. Und andere Menschen mit seiner Liebe und seiner Wahrheit und seinem Leben anzustecken. Menschen, die ihm unendlich wichtig sind. Gottes Segen euch. Dankeschön.
Mein Name ist Silvia Fikus und das hier erinnert mich schon an Afrika. Da bin ich nämlich in Äthiopien und da sitzen die Leute auch bis vorne hin und ich darf dort sein. Ich bin ausgegangen vor 15 Monaten mit christlichen Fachkräften international und jetzt ist mein erster Heimaturlaub. Und wisst ihr, ich bin nach Äthiopien gegangen, ich hatte mich vorbereitet und ich habe unheimlich Angst vor Schlangen. Ich habe unheimlich Angst vor Skorpionen, ich habe Angst vor Löwen und so weiter. Und das gibt es alles dort in Abermünch. Und ich bin dorthin gegangen und wisst ihr, was mir Probleme gemacht haben? Flöhe. Also es war so schlimm, ich bin ins Hochland gegangen, wo meine Arbeitsstätte ist. Ich beschäftige mich mit Apfelanbau und Birnen und Zwetschgen und Medizinalpflanzen. Und meine Begabung ist es, auf Menschen zuzugehen. Aber die Menschen, die haben Flöhe. Und ich hatte so ungefähr 100 Bisse und ich wusste gar nicht mehr, wie ich mich noch kratzen sollte. Also es war sowas Schlimmes, ich kannte das überhaupt nicht. weil du kommst von Deutschland und da macht dir sowas Probleme. Und also wirklich, mir schossen da Gedanken durch den Kopf. Wenn ich mich den Menschen nicht nähere, bekomme ich auch keine Flöhe. Und da war meine Begabung, ich kann auf Menschen zugehen, aber da war dieser Floh, diese Flöhe, die mich da, ja, irgendwie bremsen. Und da fing es an mit Hingabe, ja? Was mache ich jetzt? Gehe ich meiner Begabung nach oder halte ich Distanz? Wenn ich Distanz halte, bekomme ich keine Fülle. Dann habe ich diese... Oh, ja. Und dann auf einmal fing es an. Und ich habe gebetet, Herr, du hast den Menschen geschaffen und dann die Tiere. Und du bist Herr über die... Und ersetzt dir die Menschen über die Tiere. Ich habe gebetet wie ein Weltmeister. Aber du, die Flöhe, die blieben. Aber der Herr schenkte mir aber auch Gnade. Also es war auch mal ein Tag, wo ich keinen Flohbiss hatte. Und dann auf einmal dachte ich, ja, und ich ging weiter. Und ich ging in meiner Berufung und ich gehe auch heute noch. Es war diese Entscheidung, gehst du mit Gott, gehst du deiner Begabung nach, auf Menschen zuzugehen. Warum bin ich in Äthiopien? Ich bin in Äthiopien, um das Wort Gottes weiterzugeben, um die Menschen anzunehmen, ihnen Liebe zu zeigen, so wie Jesus. Es ist nicht ein großes Ding, weil, wisst ihr, Evangelisation, Mission ist nicht ein großes Ding. Es ist einfach, auf die Menschen zuzugehen und die Liebe, die wir erfahren haben von Jesus, einfach weiterzugeben. Und ich habe mich einfach in meinem Leben entschieden, egal wie viele Flöhe sie haben, Wanzen oder was auch immer, ich gehe zu den Menschen und ich sage ihnen von Jesus, ich bringe ihnen die Liebe. Und dann drücke ich die und dann nehme ich die an, egal ob da jetzt ein Floh dran sitzt, egal wie sie aussehen. Und dieses Zeugnis möchte ich einfach weitergeben. Und ich werde gesegnet, weil ich liebe die Menschen und die Menschen lieben mich zurück. Ich bin weitaus viel mehr gesegnet, weil die Menschen auf mich zugehen. Sie nehmen mich in den Arm. Ich habe Beziehungen. Das ist so was Tolles, kann ich euch sagen. Und ich möchte jedem Mut machen. Geht einfach auf die Menschen drauf zu, egal was sie haben, auch wenn sie Flöhe haben. Und das möchte ich einfach weitergeben. Geht raus, geht egal wohin. Wo euch Gott berufen hat und setzt das ein. Und wenn ihr auch so jemand seid wie ich, scheut keine Flöhe.